Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Zu Gast sind wir heute im Clara in Basel, und zwar in Zusammenarbeit mit der Basler Newsplattform Bajour. Die Fußball-WM in Katar ist unterwegs, eine umstrittene Veranstaltung, die, sagen wir jetzt mal bei mir persönlich, jenseits der politischen und auch gesellschaftspolitischen Fragen und Relevanz noch eine weitere Frage emporkommen ließ. Ja, was ist denn eigentlich mit der Romantik im Fußball, mit der Fußballkultur? Zugegeben, das kann einem bereits zu anderen Zeiten in den Sinn kommen, da muss man nicht auf die WM in Katar warten, aber ich habe gedacht, ich nehme das trotzdem zum Anlass. Fußball und Romantik, hierzu meine Gäste, Jasmin Rübke, Fußballspielerin, Kapitän der Frauenmannschaft des FC Basel, dann Wolfgang Bortlik, Krimiautor und Fußballkenner, Kommentator und auch Fußballtrainer gewesener und Lucky Weniger, Reggae- und Fußballkenner und Liebhaber beim FC Basel als Fan angestellt, wenn ich nicht dich täusche.
Vollzeit.
Vollzeit als Fan angestellt. Ja, die Liebe zum Fußball ist bei den meisten hier groß. Wo hatten die angefangen? Jetzt, wenn wir mal bei dir anfangen, Jasmin, du bist inzwischen Fußballspielerin und irgendwo fängt doch die Liebe an. Wo hat sie angefangen?
Also ich habe angefangen, Fußball zu spielen, einfach im Garten oder im Park mit meinem Vater und meinem Bruder. Und wir haben immer so einfach zusammengespielt und dann, dann habe ich in der Schule auch in der Schule Team gespielt. Und dann dort hat es ziemlich angefangen.
Mhm. Und was hat dir besonders gefallen daran? Oder ist es einfach, überlegt man sich das gar nicht, sondern man spielt gern?
Ich habe einfach gespielt und es hat riesen Spaß gemacht. Und genau, dann irgendwann ist das dann ernst geworden. Aber die ganze Zeit hat es einfach Spaß gemacht.
Wolfgang, die Liebe zum Fußball. Hast du auch selbst mal gerne in den Ball gekickt?
Ja, natürlich. Also ich bin ja schon vor längerer Zeit in einem Dorf im Süden von München aufgewachsen und da gab es für die heranwachsende männliche Jugend nichts anderes als Bandenbildung zum Zwecke des Fußballs. Also wir haben einfach Fußball gespielt, weil es gab sonst nur noch die Pfarreibibliothek, die ich auch besucht habe.
Aber wie viele Leute haben dort gewohnt in dem Dorf?
Weißt du das noch? 700. Mhm. Also es war wirklich ein Bauerndorf. Und bei mir kam die Liebe, also eine Art Fanatismus kam auf 1963, da war ich 11 Jahre. Da gab es in Deutschland wurde die Bundesliga eingeführt und der TSV 1860 München war in der Bundesliga, Bayern München nicht. Und deswegen waren wir natürlich alle TSV 1860 München-Fans und das bin ich auch heute noch, einmal Löwe, immer Löwe heißt das. Mhm.
Und ein bisschen traurig trotzdem?
Es ist etwas traurig, aber der Fan oder der Romantiker braucht ja ab und zu einen auf den Hinterkopf. Also nur Erfolg ist scheiße. Deswegen bin ich auch nicht Bayern-Fan, weil zu viel Erfolg macht einen böse.
Da werden wir gleich darauf zurückkommen. Mit Luki, wie war es bei dir?
Ich wurde beeinflusst von meinem Vater und meinem Großvater wahrscheinlich. Mein Vater ist, als ich 4 Jahre alt war, von Solothurn nach Basel gezogen, wegen der Chemie. Die hat ihn dahin geholt, beruflich. Er hat sich aber wahnsinnig gefreut, dass er endlich guten Fußball schauen kann vom FC Basel. Und da sind wir 2 Kilometer Luftlinie hinter die Muttenzer Kurve gezogen. Und als 4-Jähriger habe ich immer gehört, wenn ein Tor gefallen ist aus dem St. Jakob. Und irgendwann hat mir dann der Vater die Hand gegeben und hat mich mit ins Stadion genommen. Dann habe ich selber erfolglos gekickt, bis ich 17 war und war. Aber eigentlich seit diesem 4. Lebensjahr war ich fast an jedem Heimspiel vom FCB.
Also das ist eine lange Liebe und die erklärt sich auch mit einer gewissen Art von...
Nicht nur Liebe, aber ja, es ist eine lange Beziehung.
Eben, also die Beziehung, da hatten wir es ja schon, Wolfgang hat es schon angetönt, die hat manchmal auch ihre Tiefpunkte natürlich.
Natürlich, ja.
Aber es gehört zum Fantum natürlich dazu. Aber eben, ganz viele von diesen Geschichten, die fangen in der Jugend an, oder? In der frühen Jugend. Und dann hat man ein bestimmtes Bild vom Fußball. Bleibt das einem erhalten? Ich frage jetzt auch mal unter dem Hintergrund vom Profifußball, den wir uns reinziehen. Jetzt zum Beispiel FCB. Ich weiß gar nicht, wo die Löwen gerade sind. In
dritte Bundesliga. Dritte. Hoffnungslos wie immer, aber nicht desto weniger liebenswürdig.
Aber immer noch Profis, oder?
Ja, nein, es ist ja, dass der Fußballromantiker definiert sich ja nicht über den Erfolg. Das ist ja das Entscheidende. Also ich respektiere jeden Menschen, der ein Leben lang Fan ist, weil das muss man sein. Also man muss sein Herz an irgendjemanden verschenken und im Fußball muss man das an irgendeinen Club verschenken. Und ich bin ja nicht so ein treuer Fan. Also ich mag auch den FC Aarau, weil ich lange in Aarau gewohnt habe. Ich mag jetzt in Basel den FC Schwarz-Weiß Basel, weil dort meine Tochter Fußball spielt. Vorher habe ich selber noch Veteranenfußball gespielt. Also man ist ja mehrfüßig unterwegs als Fußballer, also nicht nur als Romantiker. Ich meine, ich bin auch kein guter Fußballer, muss ich ehrlich sagen. Aber für ein Ü60, Ü50, Ü60 langt es immer noch.
Mhm. Aber der Teil, Fan von mehreren Mannschaften, er fährt mehrgleisig, also er geht an verschiedene Orte.
Ja, kann man eigentlich meiner Meinung nach nicht wirklich sein. Man kann Sympathien haben für verschiedene Vereine, das habe ich auch. Mein Sohn spielt beim SV Muttens, das wäre fatal, wenn ich dem nicht helfen könnte, wenn er mit Muttens spielt. Mhm. Aber so richtig halt diese, also das, was ich aus Fanbeziehungen, diese große Liebe, die gehört einem Verein. Ist noch ein bisschen ambivalent mit der Nazi. Mhm. Also jetzt, wenn die Schweizer Nationalmannschaft spielt, da bin ich natürlich auch. Ich glaube, da darf man sich schon auch als Fan bezeichnen, aber ist halt dann nicht so intensiv, weil das ist sehr selten und kommt viel zu wenig vor, dass die Nazi spielt. Und dann, aber an den großen Turnieren, da bin ich natürlich voll Schweizer Nazi-Fan auch. Mhm. Also, so zwei, also der Club und das Land und mehr geht eigentlich nicht.
Jasmin, wie ist denn das bei dir? Bist du auch Fan von einer bestimmten Mannschaft?
Ich werde ziemlich oft gefragt, welche Mannschaft halt mein Team ist in England. Und es ist immer schwierig, weil ich eigentlich keine Antwort habe. Als ich ganz jung war, war ich großer Liverpool-Fan, weil ich Michael Owen mochte. Und dann habe ich angefangen, bei FC Southampton zu spielen. Da bekamen wir immer Tickets zu den Spielen. Dann, wenn man immer so ins Stadion geht, dann wird man immer so... Ich bin dann auch Southampton-Fan geworden, mein Vater und mein Bruder auch. Dann damals sind sie abgestiegen, also die Männer, und die haben die ganze Mädchenabteilung aufgelöst. Dann musste ich einen neuen Verein suchen, dann bin ich zu FC Fulham gewechselt. Und dann ist das Gleiche passiert, jetzt habe ich auch so eine gewisse Verbindung zu Fulham, weil wir auch dort immer zu den Spielen gegangen sind. Und ich finde auch, Fulham ist so ein Traditionsverein in England, so ein cooles altes Stadion. Aber ja, dann ist das Gleiche passiert, als ich bei Fulham war. Die sind abgestiegen. Was macht man zuerst? Die Mädchenabteilung auflösen, um Geld zu sparen. Und und dann bin ich einfach... In diesem Zeitpunkt bin ich auch weg von England umgezogen. Und so wenn jemand mich fragt jetzt, welcher Verein ich supporte, ich sage immer, dass ich einfach Premier League gerne anschaue und ich mag viele Teams. Also eigentlich die das
diplomatische,
Gegenteil.
Diplomatische genau, Antwort auch, ja. Bevor jemand fragt wegen dem FC.
Ja, das fasziniert mich immer wieder an Menschen, die mit Fußball Geld verdienen, die Profis sind selber oder halt in den Medien vielleicht noch mehr auch mit dem Sport zu tun haben als ich, der immer außerhalb sitzen kann und das als Fan beobachten kann, dass das viel lockerer geht. Also auch als die Fußballprofis selbst, je nachdem, bei welchem Verein man halt ist. Und als Fan wünscht man sich natürlich, dass das eigentlich nicht so ist, sondern dass sich auch die Spieler, die man so anhimmelt jedes Wochenende oder verteufelt, je nachdem, dass die halt auch nur für deinen Verein gehen wollen und nicht, wenn dann halt der andere Verein ruft, der ein bisschen mehr zahlt, halt der nächste Verein die große Liebe ist. Als Fan ist das natürlich schwierig zu hören, aber ich bewundere es auch, weil es würde auch mein Leben viel einfacher machen, wenn ich so locker damit umgehen könnte.
Das kann man lernen, auch im höheren Alter ja, kann man ich, das noch lernen.
Ich habe die Hoffnung verloren, dass ich das irgendwann noch lerne.
Doch, da kann man locker werden. Nein, ich verstehe dich natürlich sehr gut. Mein Cousin zum Beispiel ist ein Abt, der fährt an jedes Auswärtsspiel des TSV 1860 München und regt sich grauenhaft auf und schickt mir dann immer irgendwelche WhatsApp und ich schreibe ihm zurück, bleib locker. Fan sein ist schwierig, ist nichts für Feiglinge, das ist klar, oder?
Aber es ist nur so eine Art Verliebtheit, die in der Jugend anfängt. Bleibt das immer erhalten? Also ich meine jetzt nicht das Phantom, sondern die Faszination für den Sport.
Ja, ich habe mich vorhin genau das gefragt und das bleibt erhalten, mindestens für ein paar Minuten zu Beginn des Spiels, wenn ich da im Stadion sitze und da bin ich unverbesserlicher Optimist, dann denke ich immer so, und jetzt kommt wieder diese große alte FCB-Zeit oder es kommt wieder diese Siegesserie und die spielen sie jetzt an die Wand und dann kommt immer regelmäßig halt nach 30, 35 Minuten die Ernüchterung an, nein, es ist doch noch nicht so weit. Und dann geht man oft jetzt in letzter Zeit dann frustriert nach Hause und sagt sich so, jetzt gehe ich mal nicht mehr.
Aber das machst du
drei
nicht.
Monate du gehst dann und trotzdem. Dann ist man halt am nächsten Samstag wieder da und mit der gleichen naiven Hoffnung. Und deshalb habe ich meine Hoffnung verloren, dass ich irgendwann das mal lerne, dass es nicht so... dass man sich da nicht immer so...
Ja, dir fehlt noch die
Erfahrung.
Die Transition, also irgendwie das, wie sagt man dem, du musst übergehen ins Reich des Fans, der nichts verlangt von seinem Club, oder?
Also es gibt psychologische Beratungsstelle Bartlick für Fußballfans, die etwas
so lernen. Schlimm ist es noch nicht. Es ist ja auch schön, immer wieder diese Hoffnung zu haben und da erwartungsvoll ins Stadion zu gehen und dann, ja, das ist auch sehr schön.
Du stellst so hohe Ansprüche an deinen Club, ganz eindeutig. Also ja gut, da bin ich eher bei Jasmin, die sehr, das sehr pragmatisch auch abhandelt. Also ich glaube, dass dieses Fan-Phänomen ist ja etwas, über da könnte man ja 20 Stunden drüber reden, oder? Also
das Problem bei diesen Pragmatikerinnen ist ja dann, dass sie sich auch nicht so fest freuen können wie ich, wenn es dann mal gut geht.
Das bezweifle ich, weil man freut sich immer sehr gerne. Also ich kann mich dann ich zum Beispiel freue mich für mindestens ein Dutzend Clubs. Also ich finde auch den SC Freiburg super, ich finde Union Berlin super, ich finde den FC Aarau, habe ich schon gesagt, und so weiter. Also ich habe mindestens ein Dutzend Clubs, wo ich mich jedes Wochenende freuen kann, wenn die gewonnen haben, oder natürlich auch sauer sein, wenn die verloren haben. Nicht nur einen Club.
Du hast vorhin so als Eröffnungsstatement gleich gesagt, also Erfolg macht eigentlich alles kaputt. Und die Suche nach einem Erfolg ist eigentlich Teil des modernen Fußballs.
Ja, also die Suche nach Geld würde ich jetzt mal an erste Stelle. Geld und Erfolg, also vielleicht ist das ja dasselbe, ich weiß es nicht.
Ja, möglicherweise bedingt das eine das andere, aber trotzdem, was mich jetzt interessieren würde, macht das nicht die Liebe zum Sport auch ein bisschen kaputt?
Ja, schon. Also irgendwie im Alter wird man da irgendwie ruhiger, also ich komme jetzt zum Beispiel wunderbar durch, indem ich eigentlich noch kein einziges Spiel der WM ganz angeschaut habe. Entweder bin ich eingeschlafen, weil es so langweilig war, oder ich hatte keine Zeit, oder ich hatte irgendwas anderes zu tun. Früher war das ganz anders da.
War das Pflichtprogramm?
War das natürlich Pflichtprogramm. Ich bin ja in linksradikalen Verhältnissen, habe ich meine Jugend verbracht und das war natürlich schwierig mit Fußball. Ich musste immer, wenn eine EM oder eine WM war, musste ich aus der Wohngemeinschaft quasi ausziehen zu meinen Eltern, um dort in Ruhe die EM oder WM anzuschauen, weil das ging natürlich nicht. In einer linksradikalen Wohngemeinschaft wurde kein Fußball geschaut. Das war ja absolut kapitalistisch. Deswegen bin ich immer zu meinen Eltern gezogen in der Zeit zum Beispiel. Oder das... Ja.
Jasmin, guckst du Katar?
Ja, vor allem die England-Spiele, die verfolge ich natürlich. Ich bin großer England-Fan. Ich möchte, dass sie endlich mal etwas gewinnen. Wobei die Frauen haben es im Sommer geschafft, das war super. Ja, aber ich muss sagen, dass jetzt im Katar war es ganz anders. Also das ganz anderes Feeling, die Vorfreude war nicht wirklich da im Vergleich zu normalerweise, wenn wir WM haben. Ich vielleicht einfach, ja, eine Sache, weil es im Katar stattfindet, eine zweite Sache, weil es jetzt anders im Winter stattfindet. Und es ist irgendwie für mich ein komisches Gefühl, jetzt diese WM.
Komisches Gefühl?
Ja, das ist ein komisches Gefühl. Mir geht es genau gleich. So, die Vorfreude war nicht da. Ich habe zwei Söhne, 8 und 10 Jahre alt. Wir haben zum ersten Mal kein Panini-Album gekauft. Ich weiß gar nicht recht wieso, aber es hat wahrscheinlich mit dieser Vorfreude zu tun. Und jetzt auch während dem Turnier ist noch nicht die große Euphorie ausgebrochen, außer bei diesem Sieg von der Schweiz. Gegen Kamerun. Aber trotzdem, ich freue mich mit meinem kleinen Sohn, der verfolgt die Spiele extrem, also mit dem 8-Jährigen. Der spielt auch selber Fußball, der verfolgt das extrem nahe und guckt jedes Spiel, das er gucken kann und darf. Und durch ihn habe ich eigentlich wieder, komme ich wieder in diese Begeisterung rein, weil ich sehe, wie sehr er da vor dem Bildschirm klebt und diese Spiele verfolgt und Freude hat und zu diesen Spielern raufschaut, wie ich es früher selbst auch gemacht habe. Und durch ihn kommt diese Freude wieder auf. Und ihm kann ich ja auch nicht, also der checkt halt die Zusammenhänge noch nicht, das Katar und so weiter und so fort. Und deswegen fällt es mir da auch schwer, dann wegzugucken oder das zu boykottieren, einfach weil ich sehe, welche große Freude dieser kleine Junge dran hat. Und die will ich ihm unter keinen Umständen nehmen.
Ja, also das eine sind ja irgendwie die Umstände und das andere ist das Spiel und die Sportler, die dort auftreten. Oder?
Genau. Und die Sportart, also da bin ich vielleicht ein bisschen anders gewickelt als du, auch was du vorher gesagt hast. Da bin ich begeistert immer noch von den Spielen. Ich finde die Athletik und so, das ist ganz anders als noch als Diego Maradona mit 10 Kilo zu viel noch die Spiele im Alleingang entscheiden konnte. Das hat sich schon verändert, die Sportart, aber das finde ich auch schön und das bewundere ich auch. Und diese Athletik, die da auf dem Platz ist und so, das kann man schon auch bewundern und gerne schauen.
Also Johann Cruyff war ja früher so eine Symbolfigur, eine anarchistische Symbolfigur, ein großartiger Fußballer, der in der Pause geraucht hat.
Ja. Also Johann Cruyff ist mein Fußballgott, einer meiner Fußballgötter. Es gibt ja, das ist ja das Schöne im Fußball, es gibt nicht nur einen Gott, es gibt mehrere Göttinnen und Götter, also von Megan Rapinoe bis Johann Cruyff gibt es da eine lange Reihe bei mir und das ist natürlich was Tolles, was Cruyff. Ich verstehe dich, Luki. Natürlich ist der Fußball heute, wenn ich habe letzthin per Zufall eine Aufnahme von diesem schrecklichen Spiel Deutschland-Italien in Mexiko gesehen, da Italien 4-3 gewonnen hat, also ein Tor nach dem anderen, erst in der Verlängerung. Und das war natürlich ein ganz anderer Fußball. Die hatten 2 Stunden Zeit, den Ball anzunehmen, zu schauen und dann erst zu spielen. Heute geht das natürlich ganz anders und die Athletik ist ganz anders und das Spielverständnis ist ganz anders, weiß ich alles. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ein Fan des Fehlers im Fußball. Also ich mag das gern, wenn jemand einen Fehler macht, weil dann wird das Spiel menschlich, dann hört es auf, perfekt zu sein. Also Stehen in diesen Vierer, Vierer, Zweier Reihen, also diese perfekten Reihen und so. Das mag vielleicht für 2-3 Minuten faszinierend sein, dem zuzuschauen. Aber irgendwann langweilt mich das, weil das so perfekt abläuft und alle nehmen den Ball aus 60 Meter Pass, nehmen den Ball perfekt aus der Luft mit der Brust oder dem Fuß an. Hat früher auch niemand gekonnt, oder? Nicht mal Netzer oder Beckenbauer oder sonst wer.
Aber Cruyff schon.
Cruyff konnte alles. Cruyff war Gott.
Aber ich merke gerade, du bist kein Taktik-Fan.
Nein, Taktik macht den Fußball kaputt.
Berechenbarkeit,
ja. Mhm. Also ich finde das nicht gut, wenn man... ich finde die Berechenbarkeit nicht gut. Das Unberechenbare, das Chaos, das Spiel an und für sich, was ja immer etwas Chaotisches hat, das fasziniert mich.
Mhm.
Und da darf man ruhig auch Fehler machen oder man kann natürlich auch super, was super Tolles machen. Alles.
Aber eben gut. Ohne Fehler funktioniert doch nichts im Fußball. Man wartet ja nur.
Offensichtlich, ja.
Ja, oder? Jasmin, damit muss man ja umgehen können, oder?
Ist so, ich meine, jeder macht Fehler, auch die Profis machen Fehler, wir machen Fehler. Es ist, wie man mit dem Fehler umgehen kann, wie schnell man umschalten kann. Und und ich finde auch, wir sehen auch oft in WM, dass das Fehler auch passiert. Und dann, ich finde es nicht so, dass die Spiele langweilig sind, weil es, ja, Taktik hat man, aber dann am Schluss oft, in den letzten 10 Minuten geht alles irgendwie in die Luft, weil eine Mannschaft braucht unbedingt ein Tor und dann werfen die alles nach vorne. Und also man kann kompakt stehen und wirklich diszipliniert spielen, aber dann oft am Schluss ist alles dann komplett anders.
Ja, und es gibt ja noch ganz viel anderes als diese perfekten Profifußballerinnen und Profifußballer. Kann ich dir nur empfehlen, in die tieferen Ligen zurückzugreifen. Das habe ich zuletzt im Tessin gemacht. Da habe ich FC Mendrisio gegen, ich weiß nicht mehr wen, geguckt. Und da bin ich, also erstens bist du da alleine mit 50 anderen Zuschauerinnen und Zuschauern und bist extrem nahe. Und da habe ich wieder Fußball so erlebt, wie er mir noch als von früher. Und da gibt es natürlich extrem viele Fehler und da gibt es dann auch, bekommst du das alles so nahe mit den Fluchereien und mit dem Trash-Talk auf dem Platz und dem ganzen Rock'n'Roll. Und da bin ich sehr bei dir, der eben schon auch sehr zum Fußball gehört und der in der Profi, in dieser durchgeputzten Profi-Welt ein bisschen abgeht. Der ist da noch voll vorhanden oder auch beim Juniorenfußball zum Beispiel ist das auch noch schön zu beobachten. Also da kann man sich einfach auch zwischendurch so ein Spiel geben und dann geht das in der Balance.
Dann glaubt man es wieder, oder? Und das ist ja wie eine Pyramide aufgebaut, das Ganze. Und wo wir am meisten zusehen, ist die Spitze davon und unten dran ist ganz viel Fußball, der etwas anderes ausdrückt, oder? Und auf der einen Seite haben wir Katar und auf der anderen Seite haben wir eben so Spiele wie in Mendrisio. Bei mir war es zum Beispiel der FC Adelboden, der mal gespielt hat gegen den FC Albisrieden auf dem Fußballplatz neben meinem Schulhaus und der linke Flügel war Bernhard Russi.
Und das sind teilweise die tollsten Spiele, oder? Da erlebst du Wahnsinns-Szenen, spannende Spiele und da kann man dann auch für 90 Minuten, obwohl ich jetzt mir ja selber widerspreche, Fan sein von einem Team und mit denen mitgehen, die einem dann halt einfach sympathischer sind. In meinem Fall wäre es jetzt Mendrisio. Und dann habe ich denen geholfen, 90 Minuten, und dann gehst du nach Hause, obwohl sie 3-1 verloren haben. Das ist auch wieder egal. Aber für die 90 Minuten war es spannend, da mitzufiebern.
Nein, das kenne ich, da rennst du offene Türen ein. Ich bin Stammgast in den Sportanlagen Bachgraben in Basel, wo Schwarz-Weiß Basel spielt, meine Tochter. Ich fahre mit dem Fahrrad viel am Rhein, ich wohne in Rhin, also fahre viel am Rhein entlang, komme da an 4 Fußballplätzen vorbei, das ist der Rankhof, dann der Rheinacker, der Landauer und der Fußballplatz Hörnli. Und am Samstag, wenn Saison ist, halte ich an jedem von diesen Fußballplätzen an und schaue eine Viertelstunde zu. Das ist natürlich was Tolles, diesen Fußball so im Urstadium, sage ich immer. Also das ist so der Fußball von unten, der gute Fußball eigentlich, wo es auch nach Gras riecht, wo die Leute so völlig ungehindert ihre Emotionen rauslassen, neben und auf dem Platz. Und nachher trinkt man dann zusammen aber ein Bier und ist wieder alles in Ordnung und so. Das finde ich natürlich auch super toll. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Deswegen bin ich begeistert vom Fußball, dass es so etwas gibt, oder? Wenn es jetzt nur diese Superstars und diese WM in Katar und diese Euroliga und so weiter gäbe, wäre ich wahrscheinlich nicht Fußballfan. Mhm. Also für mich ist das wichtig, dieses Fundament.
Also mir gefällt auch ein kleines Detail, du hast einen Fußballplatz namens Rheinacker. Ja, ist doch wunderbar, wunderbarer Name, oder nicht? Emirates oder wie auch immer diese großen Stadien mit Einkaufszentrum und angebautem, ja, was weiß ich, Altersheim, noch so sonst heißen. Ich war ein bisschen auf der Suche nach Fußballkultur. Wir haben jetzt schon ganz viel erläutert, was das ist. Was ist denn Fußballkultur für euch? Soll ich euch voranschieben, was es für mich ist? Sie haben Teil Sozialgeschichte auch. Also ganz viele Clubs, wenigstens früher, hat man das Gefühl, die repräsentieren etwas. Um jetzt mal irgendwas hinzuschmeißen, GC und FCZ. In Zürich traditionellerweise das eine, der Arbeiterclub, und der andere eben der Nicht-Arbeiterclub. Wie wichtig scheint euch das? Geht das verschwunden?
Ja, nein, also das von so der Geschichte ist ja etwas sehr viel Symbolismus und sehr viel, was eigentlich nicht, ich habe mir das irgendwo sogar aufgeschrieben, Moment. Also Geschichte besteht zum großen Teil aus Überlieferung und Symbolisierung. Mhm. Und dieser gerade Zürich jetzt FCZ Arbeiterclub und GC, der Club der Reichen, stimmt ja heute nicht mehr.
Stimmt überhaupt nicht.
Das ist ja umgekehrt.
Ich frage mich immer, ob das überhaupt jemals gestimmt hat, ehrlich gesagt.
Nein, wahrscheinlich nicht, aber das bleibt, das braucht man ja für diese Romantisierung des Fußballs, oder um das irgendwie einordnen zu können. Also dein Club ist ja immer der Gute. Also das war ja, bei mir ist das ja auch so, TSV 1860 München, die waren zwar im Zweiten Weltkrieg, haben eine schwierige Geschichte mit den Nazis gehabt, währenddessen Bayern München,
der jüdische Club,
Probleme mit den Nazis hatte. Also, aber man sucht ja immer irgendwie so eine, ja, diese Überlieferungen. Also ich weiß auch nicht, ich kann es nicht genau erklären, obwohl ich Geschichte studiert habe.
Aber es ist ein interessanter Punkt, Celtic gegen Rangers zum Beispiel in Glasgow.
Oder aber das ist ganz, ich war 2 Monate in Glasgow in einem Atelier, und ich bin immer im East End von Glasgow, und in England ist immer, das East End sind die Armen, das West End sind die Reichen, oder? Und Celtic Stadion ist im East End und Rangers Stadion ist im West End. Und ich bin natürlich immer ins Celtic-Stadion gegangen, und das war wirklich, also da war für einen Sozialromantiker gab es da unglaubliche Szenen, also abgesehen davon, dass es nur ungefähr 12 berittene Polizisten brauchte, um diese Fans
um dich und Zaum, ähnliche in Schach zu halten.
Mich und ähnliche Fans im Zaum zu halten, war das natürlich fantastisch, oder? Und ich habe das dann auch erst nachher dann irgendwie für mich also verarbeitet. Aber ich glaube, das ist ein Teil dieser Fußballromantik, hat sehr viel mit gesellschaftlichen Geschichten zu tun. Also mit Unterschichten, mit Celtic ist ja der Club der Iren, der Katholischen, während dem Glasgow Rangers der reformierte Club ist. Also das sind alles so Sachen, die kommen aus der Geschichte, Unterdrückung, Herrschaft und so weiter. Und Fußball war meiner Meinung, das fasziniert mich auch am Fußball, war immer so eine Art Kampf gegen eine gesellschaftliche Unterdrückung. Hm. Ich kann es nicht genau belegen, natürlich, diese Aussage, aber mein Gefühl sagt mir das.
Klammer auf, Klammer zu, wieso heißt es eigentlich Celtic und nicht Celtic? Weiß das irgendjemand? Sonst streichen wir das wieder als Frage.
Jasmin, du weißt das, oder?
Nein, eben, wir haben uns auch schon gefragt vorhin, und ja, wir kamen auf kein Ergebnis. An und für sich wäre es ja Celtic, oder? Das Wort. Aber gut.
Aber Sie sagen auch in Glasgow Celtic. Also
eben, dann muss es ja stimmen. Also von dem her ist ja gut. Eben dieses Stichwort der Fußballkultur. Wolfgang hat jetzt ein bisschen aufgezählt, wie wichtig ihm das scheint. Luki?
Ich finde eine schwierige Frage. Ich habe das nur in Jamaika so ein bisschen erlebt, wie die Fußballkultur dort gelebt wird oder was sie dort bedeutet. Da gibt es Leichtathletik, Cricket und Fußball. Das sind so die 3 Sportarten, die da gespielt werden. Und ich hatte das Glück, dass ich in einer armen Gegend in Spanish Town im Süden von Kingston Fußball spielen durfte mit einem Verein dort, den Lions. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie hießen, die Lions. Die spielen jeden Sonntagmorgen, Männer, seit der Pandemie nur noch am Sonntagmorgen 7 Uhr spielen die, weil es sonst zu heiß wird, 7 Uhr bis 8 Uhr, eine Stunde Fußball. Und da spielen halt diese Leute aus Spanish Town rot gegen blau, weil sie einfach die eine, die mit den blauen Shirts, das sind Chelsea-Fans, und die mit den roten Shirts sind Manchester United und Liverpool Fans. Jeder in Jamaica hat ein englisches Team, das er Fan ist. Und die gehen dann sonntags, bevor die Premier League beginnt, in ihrer Zeit.
Kicken sie selbst.
Kicken sie gegeneinander, oder? Und das ist dann eigentlich das jamaikanische Chelsea gegen das jamaikanische Manchester United oder Liverpool. Die haben teilweise kein Schuhwerk, die sind wirklich extrem arm. Und ich habe da einen Künstler kennengelernt, der da jeden Sonntagmorgen kickt. Und der hat mich mitgenommen, da mitzukicken mit einem deutschen Freund, mit dem ich da war. Gibt's Bilder auch davon, dass man nachgucken kann. Und wir haben da mitgespielt, da wird gebetet vor dem Spiel im Kreis, und wurden wir willkommen geheißen. Was mir da so aufgefallen ist, das wollte ich ein bisschen umständlich sagen, ist, wie wenig, sobald man auf dem Platz steht, wie egal es ist, woher einer kommt, wie viel Geld er hat, was er in seinem Leben erlebt hat. Ich weiß, dass da ganz, ganz schlimme, also im Nachhinein habe ich erfahren, dass da ganz schlimme Jungs mit mir auf dem Platz gestanden sind, Gangster aus dem schlimmsten Viertel von Jamaica. Und während dieser Stunde, in der du gegen die Fußball spielst, ist es egal.
Mhm. Und das ist nur noch das Spiel.
Ist nur noch dieses Spiel, ich will den Ball da rein in das andere Goal tragen. Da habe ich so die Bedeutung vom Fußball für mich nochmal von einer anderen Seite entdeckt, nämlich die des einfachen Spiels Rot gegen Blau. Und das ist eigentlich so wunderschön und so wunderschön einfach auch, dass man da nach einer Stunde wieder auseinandergehen kann, die beiden Teams sich die Hand gibt und irgendwie alle, es geht allen ein bisschen besser. Mhm. Egal, woher sie kommen, aus welchem sozialen Status sie kommen und was sie sonst noch erleben. Aber diese Stunde am Sonntagmorgen hat allen geholfen. Und ich glaube, das gibt es auf der ganzen Welt. Gibt es auch in Muttens, da spielen auch ältere Männer jeden Sonntagmorgen. Da kicke ich nicht mit. Und das finde ich eigentlich so die Bedeutung für die Gesellschaft. Überall auf der Welt, wo Fußball gespielt wird, ist nicht zu unterschätzen. Und das finde ich schon auch noch ein Aspekt, der wichtig ist und der oft vergessen geht, wenn man jetzt die WM in Katar guckt.
Ja, klar, ist auf einem anderen Niveau. Wie ist denn das für dich, Jasmin? Was empfindest du denn das Spiel?
Ich muss sagen, ich habe eine ähnliche Meinung wie du, Lucky. Ich finde einfach, Fußball ist so schön, weil Fußball ist einfach für alle. Oder jeder kann spielen, man braucht einfach nur einen Ball. Ja, wenn man Glück hat, 2 Tore, 2 Goals, aber sonst, also man kann auch alleine ein bisschen kicken und
aber ist das auf deinem Niveau noch so, also dass du immer noch diesen einfachen Zugang hast? Das ist einfach ein Spiel?
Klar, es ist ein bisschen anders, wenn man Profi spielt, aber ich muss sagen, für mich, also die Leidenschaft ist immer noch da, wie am Anfang. Mhm. Sonst würde ich, glaube ich, nicht immer noch spielen, weil ich glaube, vor allem jetzt, wie wir das machen im Frauenfußball, braucht man diese Leidenschaft wirklich auf einem hohen Niveau, um das wirklich durchzuziehen, weil es nicht einfach ist, so Berufsleben und Fußball zusammen. Und ich glaube, ja, für mich ist auch Leidenschaft ein sehr großer Faktor. Genau.
Darf ich fragen, kommt das bei dir auch noch vor, dass du zum Spaß Fußball spielst? Wenn du in den Ferien bist irgendwo, gibt es da auch mal ein Spiel mit Jasmin gegen irgendwen?
Ich muss sagen, ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich jetzt in meiner Karriere ein paar Verletzungen hatte. Und ich bin da ein bisschen vorsichtig, aber wenn ich mich gut aufwärme, dann vielleicht meine Füße tapen, aber dann ja, bin ich eigentlich gerne dabei, auch zum Spaß spielen.
Seht ihr, es geht doch. Es ist ja eigentlich ein einfaches Ding, oder? Mit 2 Tore. Und ein Ball, und ja, ich weiß, 22, Wolfgang guckt mich schon ein bisschen kritisch an. Ich weiß schon, was du sagen willst.
Das ist ja klar, das ist die Faszination am Fußball, dass es nichts braucht. Du brauchst keine Ausrüstung, du brauchst einen Ball und 2 Pfosten oder 2 Taschen oder 2 Hosen. Also wir haben ja auf diesem bayerischen Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, wir haben immer geschaut, welcher Bauer hat jetzt gerade seine Wiese gemäht, dass man darauf spielen konnte. Kaum hatte er fertig gemäht, zack, waren wir schon dort. Schultaschen aufgestellt, 2 Tore Und dann irgendjemand hatte immer eine reiche Tante in der Schweiz, die ihm einen Lederball gekauft hat. Das war also noch selten in meiner Jugend. Und dann ging das los. Also das ist ja, das ist die Faszination natürlich, die sich ja seit x Jahrzehnten weiter, die weitergeht. Also dass du selber, wahrscheinlich hat jeder, ich kenne eigentlich keinen Menschen, der nicht schon mal Fußball gespielt hat in seinem Leben. Auch wenn das nur für 10 Minuten waren oder für, sogar meine jüngste Tochter, die absolut sagt, Sport ist scheiße, oder? Hat schon eine Viertelstunde Fußball gespielt. Also es gibt wahrscheinlich niemand, der nicht Fußball gespielt hat auf der Welt.
Der Ball war früher aus Leder und heißt heute immer noch das Leder. Das hat mich immer fasziniert, weil der ist ja schon längstens nicht mehr aus dem gleichen Material.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank nicht. Die haben sich immer so vollgesaugt mit Wasser, sobald es irgendwie geregnet hat. Und dann waren sie wahnsinnig schwer. Jetzt eben im Vorfeld einer Fußballweltmeisterschaft in Katar gab es viel zu lesen. Einerseits die Auseinandersetzung, auch die politische und so weiter und so fort, die ganzen Hintergründe mit Katar. Was mir aber auch aufgefallen ist, ist, wie viele Medienerzeugnisse aus der Schweiz auch darüber berichtet haben, über Grassroots Soccer, Football. Und zwar also eben Fußball fürs Volk liest man da in der NZZ am Sonntag, und das ist ein Artikel über den Amateurclub FC United of Manchester, ein Fanclub. Und dann gibt's zum Beispiel noch einen anderen Artikel, der mir aufgefallen ist, beim Beobachter. Die hatten einen Artikel, wo die Liebe zum Fußball tatsächlich lebt, und die finden es beim SV Seebach, bei einem speziellen Typ, der dort Trainer ist. Und da ist viel in diesem Artikel die Rede von dem, was dieser Club leistet, nämlich Integration, Durchmischung, Hilfe unter Menschen, Menschen mit Schwierigkeiten, die dort einen Weg finden zur Integration. Fußballkultur, dort ist es doch gelebt. Also kommen wir zum Ergebnis, dass irgendwo vielleicht der Unterschied zwischen dieser Spitze der Pyramide und unten einfach zu groß wird, langsam aber sicher. Gibt es zu viel Fußball?
Nein, der Fußball unten ist natürlich extrem wichtig. Also ich habe das gesehen, als ich Juniorentrainer war. Da kam natürlich bei Old Boys Basel, ist ja Schützenmatte, ist ein gut bürgerliches Quartier. Da kamen alle zusammen. Also da kamen dann Migrantenkinder, kamen wohlbehütete Söhne und Töchter aus dem Neubad zusammen. Und da gab es nur eins, sie sind alle hinter dem Ball her gejagt. Ich musste ihnen erst mal erklären, dass nicht alle hinter dem Ball herjagen müssen, sondern dass wir eine Aufstellung haben.
Schon Taktik,
das fängt natürlich mit 5-6 Jahren an. Und
also du bist schuld an dem, was du vorher kritisiert hast. Du hast die Viererreihe eingeführt.
Wahrscheinlich. Nein, es ist natürlich ist das ganz, ganz wichtig, die Integration. Und die geht über den Fußball hinaus. Auch ich war am Donnerstag mit meiner Tochter in einer Diskussion, und da hat sich jemand beschwert über die Muttenzer-Kurve, dass die so laut ist und dass die so abschätzige Bemerkungen rufen und dass das überhaupt nichts mit Integration und so zu tun hat. Hat meine Tochter gesagt, doch, es gibt Leute in der Muttenzer-Kurve, für die ist die Muttenzer-Kurve die Familie. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das stimmt. Also Fußball ist in jedem Fall ein sehr integratives Element in unserer Gesellschaft, muss man klar so sagen. Dass es gegen oben aus dann irgendwie merkwürdig wird, mein Gott, der Goldstieg essen und jeden Tag zum Friseur gehen und so weiter, da kann man nichts machen, oder?
Ja, also ich auf die Frage zu antworten, nee, es gibt nicht zu viel Fußball. Ich glaube, das würde der Markt selber regeln. Also ich komme mir manchmal auch vor, also frage mich manchmal auch, wie viele Spiele pro Woche erträgt ein Mensch. Mhm. Aber das kann man sich ja immer noch selber aussuchen.
Es gibt immer noch einen Ausknopf, gell?
Ja, also ob ich jetzt heute Abend Deutschland gegen Spanien gucke, ist schlussendlich meine Entscheidung. Oder ich kann auch Netflix gucken oder sonst irgendwas. Und zu dem, was du gesagt hast, da bin ich eher allergisch, also den Fußball verantwortlich zu machen für irgendwelche gesellschaftliche Probleme, die wir haben, da wehre ich mich dagegen. Wird ja mit der Musik auch immer wieder versucht, da irgendwo Schuldige zu finden, die dann die Jugendlichen beeinflussen.
Zum Beispiel Rap oder so.
Genau. Ja. Rap wird da immer wieder verantwortlich gemacht für irgendwelche Auswüchse, Gewaltauswüchse und so. Und beim Fußball ist das ja auch immer so. Die Muttenzer Kurve, die ist ja schuld an allem Übel in der Stadt. Und das ist bestimmt nicht so. Also ich sehe da viel eher ein Ventil für ganz viele Probleme gesellschaftlicher Natur, die im Fußball irgendwo noch einen einigermaßen anständigen ein anständiges Ventil finden, das sonst schwieriger würde in unserer Gesellschaft.
Also die Muttenzer Kurve hat eine sehr, sehr soziale Funktion.
Unbedingt.
Also das will ich hier nochmal betonen. Also,
ja, habe ich dich schon richtig verstanden.
Ja, ja, nein, also ich kann auch nicht in die Kurve gehen. Wenn ich ab und zu ins Joggeli gehe, gehe ich nicht in die Kurve, weil nachher habe ich Tinnitus, deswegen...
Aber wir hören das Problem.
Ja, altes Problem.
Eben, unser Thema ist Romantik und Fußball. Mir hat noch jemand etwas gesagt, und das würde mich wundern, wie du reagierst darauf. Marco Streller, früherer Starspieler beim FC Basel, hat mal gesagt, er verstehe einfach die heutigen Fußballer nicht, die bei jeder passenden Gelegenheit den Club wechseln. Kannst du das nachvollziehen? Also passende Gelegenheit wird heißen, dort, wo es halt mehr Geld gibt, oder? Und was er forderte, war eigentlich quasi so eine Art Vereinstreue.
Ja, das ist schwierig. Ja. Schwierig.
Also im Frauenfußball kann ich mir vorstellen, ist es extrem schwierig, oder?
Ja, also im Frauenfußball, es wird immer mehr Transfers geben. Jetzt, ich glaube, letztes Jahr oder vor zwei Jahren, das erste Transfer, wo man wirklich eine Spielerin gekauft hat für Geld, und jetzt ist das einmal passiert und jetzt wird es immer wieder passieren. Aber ich finde, wenn man das vergleicht mit zum Beispiel Beruf, mit der Arbeitswelt, also es ist auch nicht immer so, dass man bei einer Firma ein ganzes Leben arbeitet. Man möchte sich immer entwickeln und verbessern und ja, es kommt darauf an, wenn du anfängst bei einem Verein, der wirklich gute Bedingungen hat, möchte nach vorne, möchte Meistertitel. Und es kommt ein bisschen darauf an, was für Ziele diese Spieler und Spielerinnen haben. Und auch, das ist immer, also bei uns ist es auch ähnlich wie bei den Männern, dass die Schweizer Liga oder FC Basel so ein Sprungbrett ist, dass junge Spielerinnen nach Basel kommen, die spielen ein, zwei Jahren bei Basel gut und dann können sie diesen Schritt machen ins Ausland zum Beispiel. Und ja, man muss auch sagen, dass die Vereine nicht immer, sind auch nicht immer loyal. Ich meine, für die Vereine geht es auch grundsätzlich um Geld. Die müssen überleben. Und wenn die ein Angebot bekommen für einen Spieler, wo die 5 Millionen verdienen können, dann die machen das auch. Und dann kann man sagen, ja, wieso soll der Spieler dann loyal sein, wenn der Verein vor allem Schluss... Ich finde, vor allem ist es mehr so in Männerfußball, die Spieler sind mehr so wie Produkte.
Also die Zeiten von Uwe Seeler, der irgendwie zeitlebens bei einem Verein gespielt hat, sind definitiv vorbei, könnte man sagen.
Ist auch etwas, was man als Fan lernen muss irgendwann wahrscheinlich, oder? Dass, als Kind, wenn du die Spiele am Fernsehen guckst, dann sind das alles Götter für dich. Oder also vor allem jetzt für mich, von Massimo Ceccaroni über Ernie Meissen, das waren alles Götter für mich. Und wenn du dann älter wirst und die Leute dann irgendwann kennenlernst, dann merkst du, das sind ja auch nur Menschen, die da als Götter aufspielten am Fernsehen, und die wollen ja auch nur ihre Familie durchbringen oder sich selbst durchbringen oder durchs Leben kommen irgendwie, und da gehört halt Geld dazu, und dann ist das ein Faktor als Profifußballer oder als Profifußballerin, und dann wechselt man dann halt den Verein. Also geht mir ja nicht anders. Wenn ich ein Angebot bekomme von irgendwo als... keine Ahnung jetzt, was man mich möchte, und ich verdiene da 3.000 Franken mehr im Monat, dann überlege ich mir das. Und dann ist mir eigentlich egal, ob da ein paar Fans in der Kurve was anderes gerne hätten.
Ja, ich nehme jetzt einfach mal die Fanposition ein. Es ist halt schwierig zu verstehen, wenn der Spieler XY zwei Saisons bei eBay spielt und man steht da auf der Tribüne rum und beschimpft den, oder? Wenn man jetzt in der Muttenzer Kurve angestellt ist. Und dann plötzlich spielt er beim eigenen Club. Ja, was macht man dann? Und dann geht er nach Deutschland, dann kommt er wieder zurück und spielt plötzlich bei Lugano.
Ja, aber da muss die Liebe zum Verein größer sein als zu diesen einzelnen Spielern.
Gute Erklärung.
Ja, bin ich nicht zufrieden damit. Das muss man einfach einsehen. Das ist so, wie Jasmin das gesagt hat. Das ist, Fußball ist ein kapitalistisches Unternehmen, wie jede normale Firma heute. Wird auf Profit geschaut. Wenn man jemanden teuer verkaufen kann, wird der verkauft und so weiter. Also mit dem muss man leben heute. Also diese Vereinstreue, super und schön und romantisch und alles, aber ist mit Uwe Seeler gestorben.
Ja, also Marco Streller hat auch gesagt, er sei ein absoluter Fußballromantiker, was das angeht. Gut, also okay. Er hat es, glaube ich, selbst auch schon eingesehen.
Jetzt, ja, er war ja auch nicht treu.
Also nicht immer nur.
Nicht immer.
Ja. Jetzt noch eine letzte Frage, die mich interessieren würde, wenn wir dich schon dabei haben, Jasmin. Ich gucke jetzt aber zuerst mal trotzdem die Männer an. Es geht nämlich um Damenfußball, also Frauenfußball. Ich kenne ganz viele Fußballromantiker in Anführungszeichen, und Schlusszeichen, die sagen, ja, dieses ganze Getue da auf höchster Ebene beim Männerfußball geht mir auf den Wecker, ich gucke lieber bei den Frauen zu.
Das sind natürlich Schleimer.
Nein, Moment.
Das sind natürlich Schleimer.
Nein,
bin ich überzeugt. Was ich sagen muss, ich war immer einer, der gesagt hat, ach, ich kann das nicht ernst nehmen, ich kann das nicht gucken, es ist viel zu langsam, bla bla bla. Und jetzt seit 2 Jahren habe ich meine Meinung geändert. Man muss es einfach anders gucken. Und dann geht es eben doch und es wird auch plötzlich spannend und man sieht, man muss es ein, ist anders, aber man muss das irgendwie für sich akzeptieren können. Wenn man natürlich Manchester United gegen Liverpool von den Männern sieht, dann ist es ein anderes Spiel, als wenn man dann ein Profi-Damenfußballspiel guckt. Das ist einfach ist nicht genau dasselbe.
Ja, es wird weniger gelitten auf dem Platz bei den Frauen.
Ja, nee, es ist. Ich finde, man muss es anders gucken und dann geht es plötzlich sehr gut. Und das habe ich in den letzten 2 Jahren für mich entdeckt. Und ich war jetzt auch tatsächlich schon an 2 Spielen von den Damen vom FC Basel mit meinem Sohn und habe das geguckt und wir genießen das zusammen. Und das ist für mich eine große Bereicherung. Aber ich musste es lernen. Ich muss es wie Jazz hören oder eine andere Musikrichtung plötzlich hören. Da muss man sich einen kurzen Moment damit befassen und dann geht's. Aber einfach so, wenn man von 40 Jahren Männerfußball kommt, sagen, das ist super und das ist viel besser als der Männerfußball, das nehme ich denen nicht ab.
Ja, dann musst du mich als Schleimer bezeichnen. Ja.
Tut mir leid.
Ich war natürlich glücklich, als ich den Frauenfußball durch meine Tochter entdeckt habe. Und ich habe ja auch eine Mädchenmannschaft bei OB Basel trainiert, wo sehr begnadete Fußballerin mitgemacht hat. Und für mich gibt es diesen Unterschied nicht. Ich finde das auch komisch, dass das Frauenfußball heißt. Das ist, Fußball ist Fußball. Ob das Männer spielen oder Frauen, ist eigentlich völlig wurscht. Das ist Fußball. Frauenfußball ist natürlich anders. Frauenfußball ist besser, ist ehrlicher, da wird nicht rumgewälzt, da wird nicht gejammert, da wird der Schiri nicht zusammengeschissen, da wird nicht rumgetan, da gibt's nachher keinen Polizeieinsatz für x Millionen, weil irgendwelche 12 Fans blöd tun. Deswegen ist Frauenfußball viel besser und Frauenfußball eigentlich die Zukunft des Fußballs, um das jetzt ein bisschen überspitzt.
Ja, also das ist schon ein bisschen einschleichend.
Das war jetzt etwas Schleim, sorry.
Jasmin, was meinst du zu den Gründen?
Aber schön, das mal zu hören. Aber ich muss sagen, ich kann das schon verstehen, was du gesagt hast, Luki, weil ich glaube, das Problem manchmal ist, dass man direkt Frauenfußball und Männerfußball vergleicht. Und das darf man eigentlich nicht. Frauen sind halt physisch, Athletik einfach nicht so weit wie die Männer. Also wir sind nicht so schnell, wir sind nicht so stark. Aber Technik sind wir, glaube ich, genauso gut. Und es ist halt anders, wenn man ein Frauenfußballspiel schaut. Aber wenn du das vergleichst, Manchester United, Liverpool und ein Damenspiel, ich muss sagen, ich finde das auch, wenn ich Premier League schaue oder wenn ich zum Beispiel ins Jockli gehe und schaue FC Basel gegen Luzern Männer an, das ist für mich auch ein Unterschied. Und Genau, aber ich denke auch, dass die Zukunft wirklich Frauenfußball wird immer größer und größer sein. Wir bekommen mehr Unterstützung, mehr alles. Und je mehr man investiert, wird das Produkt und das Spiel auch besser.
Ein gutes Schlusswort. Frauenfußball ist die Zukunft. Nehmen wir es einfach mal so mit in unserer Diskussionsrunde zur Fußballkultur. Wolltest du noch was sagen?
Ich sage nichts mehr.
Okay. Dies war der Kulturstandtisch aus dem Clara in Basel. Herzlichen Dank an meine Gäste Jasmin Rübke, Fußballspielerin, Kapitänin der Fußballmannschaft des FC Basel, Wolfgang Bortlik, Krimiautor und Fußballkenner und Fußballromantiker, bekennender Fußballromantiker, jetzt haben wir es noch ganz gesagt, und Luki Weniger, Reggae- und Fußballkenner. Und
Reggae-Kenner und Fußballfan.
Ja, jetzt haben wir es dann bald zusammen. Ja. Okay, Reggae-Kenner und Fußballfan. Mein Name ist Erik Fackung und ich bin auch Fußballfan.